woran merkst du, dass du in deiner Beziehung in einer Krise bist? Ich würde sagen, wenn es dir immer öfter, immer schlechter geht.
Kennst du das? Weißt du, wie das ist, wenn der Alltag die Beziehung auffrisst, wenn die Kinder Bedürfnisse haben, aber du keine Zeit mehr hast für die Partner oder den Sex mit der Partnerin?
Wenn so ein Paar kommt mit einer Krise, bin ich immer ganz entspannt, weil ich kann ihnen vermitteln, das, was sie erlebt, ist wirklich normal.
Okay, aber wie geht's jetzt weiter? Dieser Podcast könnte dir helfen, deine Beziehung neu zu denken, neu zu leben. Ja, Liebe einfach. Liebe einfach. Der Imago-Podcast mit Evelin und Klaus Breen. Heute räum die Waschmaschine aus. Der Streit und was wirklich dahinter steckt.
Warum räumt er nie den Geschirrspüler aus? Warum gibt sie immer so viel Geld aus und überhaupt, warum gehst du mit den Kindern nie zu meinen Eltern, wenn wir immer zu deinen gehen? Wir kennen das alles, diese endlosen kleinen Konflikte, die scheinbar immer wieder kommen. Mal geht's um die Wäsche, mal geht's ums Geld, dann geht's wieder um die Wäsche und doch ist das Thema selten das Thema an sich. Die Imagotherapie sagt, hinter jedem Streit steckt so etwas wie eine Geschichte. Was steckt also hinter diesen Ritualen des Streits? Wie erkenne ich meine Muster? Was kann ich damit tun? Was kann ich dagegen tun? Darüber möchte ich reden mit Evelin und Klaus Breen. Hallo ihr zwei.
Hallo lieber Georg.
Hallo lieber Georg.
Warum streiten wir immer über dasselbe, auch wenn wir wissen, es kommt eh nichts raus?
Du fängst schon gut mit der Warum-Frage an. Ich habe ja gerade gedacht, warum räumst du die Spülmaschine nicht auf? Oder warum putzt du den Kühlschrank nicht? Auf diese Warum-Fragen gibt es ja keine Antwort. Also gibt es ja keine befriedigende Antwort. Was kann man da drauf schon antworten? Wenn ich sage, warum räumst du den Geschirrspüler nicht aus? Weil ich zu faul bin, weil ich es nicht kann, weil ich es nicht sehe, weil ich was anderes zu tun habe. Gibt es ja keine gute Antwort da drauf. Eigentlich müsste derjenige, der diesen Satz sagt, warum, müsste eigentlich sagen, mich ärgert oder mich frustriert, dass du den Geschirrspüler nicht aufräumst.
Und Georg, du hast ja wirklich schon die essentiellen Fragen einer Beziehung gestellt bei deinem Intro. Also wenn man das alles beantworten könnte, dann gäbe es eh glückliche Beziehungen. Weil dieses Kritik am anderen üben, dieses Warum tust du das und das nicht, ja, das bringt nichts, wie der Klaus gesagt hat. Und wenn man ein Stückchen tiefer gehen würde, hat man zu all diesen Fragen hat man ein Gefühl. Und es geht immer darum, dir anzuschauen, was ist das Gefühl dahinter. Das eine ist das Symbol, warum, oder tu das oder tu das. Und dahinter ist immer dieses große Gefühl, ich fühle mich traurig, ich fühle mich nicht gesehen, mich ärgert, ich find's beschämend. All das, was dahinter steckt, an großen Gefühlen.
Okay. Nun könnte sich der für die Wäsche zuständig ist, ja einfach, auf gut Deutsch gesagt, zusammenreißen und die Wäsche machen. Aber wie erkenne ich das Symbol dahinter? Ist es die Frage, warum ist dieses Gefühl da, wenn ich sehe, dass du das und das nicht tust?
Da sind wir schon ein bisschen, warum ist dieses Gefühl da? Da gehen wir schon ein bisschen tiefer vom Alltagskonflikt in ein bewussteres Miteinander. Wenn ich zum Klaus sage, warum kannst du nie dein Kaffeeheferl in den Geschirrspüler stellen, statt dass du es in die Abwasch stellst? Und wenn ich mir dann anschaue, was mich da ärgert, dann muss ich mir ja anschauen, um was geht's da eigentlich? Und in meinem Fall, wenn ich das so machen würde, würde ich sagen, ich fühle mich nicht gesehen in dem, was ich alles versuche zusammenzuräumen. Ich fühle mich ein bisschen missachtet. Ich habe es x-mal gesagt und es wurde nicht gehört. Also all das steckt dahinter. Und wenn wir dorthin kommen, dann können wir auf einer anderen Ebene miteinander an diesen Konflikten arbeiten.
Das heißt, wenn ich wieder mich über meinen Partner, meine Partnerin ärgere, suche ich das Gefühl in mir, was das auslöst, und dann benenne ich das und sage, mich ärgert das deswegen. Was kommt dann für eine Reaktion, Klaus? Was passiert dann im Dialog? Was passiert dann mit dem Menschen, der das hört?
Im Dialog passiert hoffentlich, dass der Zuhörende ein Verständnis dafür entwickelt. Aber lass uns noch mal einen Schritt in die Realität gehen. So wie die Evelin jetzt gerade gesagt hat, wenn wir ein Gefühl benennen, dann machen wir uns ja verletzlich auch dadurch, dass wir uns öffnen und es benennen. Ich fühle mich traurig, ich fühle mich ärgerlich. Das tun wir aber in der Regel nicht, sondern wir externalisieren, also bringen das nach außen, nämlich die berühmte Frage, warum räumst du den Geschirrspüler nicht aus? Da habe ich ja schon eine implizite Annahme von was Schlechtem.
Mhm,
weil du
ein böser Mensch bist, ja. Weil du ein Macho bist, weil deine Mutter so ist und dir das so beigebracht hat. Ja.
Ich habe schon eine Antwort in meinem Kopf. Eigentlich müsste ich die Warum-Frage gar nicht stellen, sondern ich kann sagen, du räumst den Geschirrspüler nicht aus, weil du ein böser Mensch bist. Eine Feststellung. Ja. Aber das tun wir nicht, sondern wir hätten ja gern diesen Vorwurf, diese Kritik. Es ist eine Kritik dahinter. Und Kritik in Beziehung ist der Versuch, was zu verändern, dass der andere so sein soll, wie mein Bedürfnis es eigentlich erfordern würde, aber ohne, dass ich das Bedürfnis benenne. Kritik heißt das Messen des Gegenübers an einem Maßstab, der der meinige ist, an meinem Maßstab und der, ganz wichtig, geheim ist.
Natürlich, ja.
Ja. Und die Beurteilung, ob der andere diesem Maßstab entspricht oder nicht. Und wenn er dem Maßstab nicht entspricht, dann sage ich ihm, dass er schlecht ist. Wenn er dem Maßstab entsprechen würde, dann bin ich sozusagen in Verbindung und Harmonie. Aber ganz wichtig ist, dass ich den Maßstab nicht benenne.
Das hatten wir schon in Folge 1. Ja, ja. Stichwort, du trägst so seltsame Hemden.
Genau. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, wir kommen ja aus ganz unterschiedlichen Familiensystemen. Also bei mir zu Hause war es unmöglich, in einer kleinen Gemeindewohnung in Wien, war es unmöglich, dass irgendwer sein Geschirr in die Abwasch stellt, weil wenn alle ihre Sachen liegen lassen und nicht dorthin stellen, wo es hingehört, dann gibt's Chaos in der kleinen Wohnung. Also ich habe von sozusagen mit der Muttermilch gelernt, die Sachen räumt man weg. Das erleichtert einerseits das Leben, aber andererseits macht es natürlich einen irrsinnigen Druck, in mir selber auch. Und dann kommt der Klaus daher, und ich weiß ja nicht, aus welchem Familiensystem er kommt, am Beginn einer Beziehung, und ich sage ihm dann, wieso kannst du das Heferl nicht in den Geschirrspüler geben? Und Klammer auf, er könnte sich ja sagen, ja, bei uns daheim hat man das Heferl halt dann in den Geschirrspüler gegeben, wenn überhaupt der Geschirrspüler da war, wenn man Lust gehabt hat oder Zeit gehabt hat. Also es geht immer um dieses, meine Normen in meiner Familie, wie ich das gelernt habe, und auf der anderen Seite ein anderes Familiensystem und die zwei kommen zusammen.
Ich höre jetzt die Menschen denken, naja, wenn ich das einmal besprochen habe, dass er das nicht tun hat müssen, dann soll er es gefälligst lernen, weil die Kindheit ist ja schon lang vorbei, du bist jetzt erwachsen. Wenn es nur so einfach wäre, oder?
Wenn es nur so einfach wäre, und wir hatten auch darüber schon gesprochen, da kommen wir wieder zu dem Punkt der Entwicklungsaufgaben, dass wir ja bestimmte Erfahrungen in unserer Kindheit gemacht haben, also zum Beispiel eine Entwicklungsaufgabe im 3. bis 4. Lebensjahr ist die Entwicklung der Identität, um das wahrgenommen werden, dass wir gesehen werden. Und wenn jetzt sowas passiert, dann fühlt sich in dem Fall die Evelyn, du dich nicht gesehen, nicht wahrgenommen in deinem Bedürfnis und löst wieder die alte, unbewusste Geschichte aus, du nimmst mich nicht wahr in meinem Bedürfnis.
Jetzt könnte man sich natürlich denken, wenn mir das so ein Anliegen ist und ich das jetzt schon 10-mal gesagt habe oder 100-mal gesagt habe und es passiert trotzdem nicht, ja, wo ist denn dann die Liebe? Ja, also ich meine, mir zuliebe könnte doch das tun. Aber wenn man das so nimmt, dann müsste man ja wirklich schon sehr bewusst sein und sagen, aha, dir ist das so wichtig, dass ich das für dich tue. Aber gleichzeitig hört er meine Kritik nicht auf, weil wenn es das Heferl nicht ist, ist das Nächste. Also da geht schon wirklich drum um das darunterliegende Bedürfnis.
Okay, das heißt, wenn der Geschirrspüler erledigt ist und wir diesen Konflikt für immer beerdigt haben, kommt irgendwann das nächste Symbol. Dann gehen wir weiter zur Waschmaschine und dann gehen wir weiter und sämtliche Gegenstände im Haus werden dann werden zu Symbolen. reden wir von einer vielleicht fantasievollen oder in meiner Fantasie existierenden idealen Welt. Können wir dieses Muster irgendwie durchbrechen? Können die Menschen, die uns zuhören, jetzt sagen, ab heute Abend mache ich das anderes und ich kann es wirklich kurzfristig für langfristig anders machen?
Wir wollen es nicht ausschließen, aber wir glauben nicht, weil es unbewusst trainierte Verhaltensmuster sind. Und unbewusst trainierte Verhaltensmuster wir in der Regel nur verändern können, wenn wir einen Gegenentwurf zu einem neuen bewussten Verhaltensmuster haben. Mhm. Und wichtig zu verstehen ist, Beziehungskonflikte werden immer auf der Symbolebene ausgetragen, können aber nie auf der Symbolebene gelöst werden. Sondern wir müssen verstehen auf der tieferen Bedürfnisebene, wie diese zwei Bedürfnisse zusammenspielen. Und hier auch wieder der Begriff, den wir in der frühen Folge schon besprochen haben, Heilung und Wachstum, zu lernen, was brauche ich, und zu lernen zu geben, was der andere braucht. Und das sind Prozesse, die manchmal nicht ganz einfach sind, weil ich mich da mit meiner oder wir als Paar mit unserer Geschichte auseinandersetzen muss, mit meiner Lebensgeschichte, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe und die Auswirkungen auf die aktuelle Beziehung erkennen muss. Und dafür gibt es den Dialog, der nennt sich Bitte um Verhaltensänderung. Der beginnt mit dem Satz: Mich frustriert, wenn du das Kaffeehäferl nicht in die Spülmaschine stellst.
Also die gute Nachricht ist, wir sind ja sehr lernfähige Menschen, lernfähige Lebewesen. Und wir wissen ja auch aus der Forschung, wenn man mal angefangen hat mit einer kleinen Verhaltensänderung und die konsequent weitermacht, es ist wie ein Trainingsprogramm, irgendwann ist es automatisiert und irgendwann kann man es, so wie Zähne putzen. Lernst ja auch als kleines Kind und musst das trainieren und viele andere Dinge. Also man soll sich nicht mit 100.000 Dingen überfordern, aber wenn ich weiß, dass dem Klaus das und das wichtig ist, dann kann ich anfangen zu lernen, was ihm wichtig ist.
Heilung heißt in diesem Kontext zu lernen, welches meine Verhalten des Bedürfnis meines Gegenübers unterstützt, deren oder dessen Entwicklungsaufgabe zu erfüllen. Und dieses Verhalten braucht immer eine sogenannte Dehnung von mir, also dass ich mich in ein Verhalten dehne, das mir ungewohnt, unangenehm und aus meiner Geschichte anders interpretiert ist.
Entschuldige, ich kann jetzt meine Mitschrift mittlerweile nicht mehr lesen. In dem, was du jetzt sagst, Klaus, war so viel, unglaublich viel drinnen, das will ich unbedingt noch einmal zusammenfassen. Zum einen, ganz wichtig, der Satz, wir haben ihn schon vorher gehört, mich frustriert das, ist besser als, warum tust du das und das nicht? Die Reaktion ist auch eine andere. Es geht um Wachstum und dann habe ich mir notiert, Heilung ist gleich lernen, dass der andere, und das hat mich jetzt verblüfft, weil Heilung hat doch normalerweise in unserer Gesellschaft mit mir selber zu tun. Ich möchte ja heilen. Aber warum hat Heilung in dem Fall mit dem Lernen zu tun, dass ein anderer Mensch Bedürfnisse hat?
Heilung heißt in diesem Sinn, dass ich lerne aus einem alten Verhaltensmuster, das damals in meiner Familie mein Überleben gesichert hat, heute aber nicht mehr funktional ist und mich einschränkt, dass ich lerne, aus diesem Verhaltensmuster rauszuwachsen. Also wir wollen das praktisch jetzt, ich will es als praktisches Beispiel von unserer Geschichte machen. Ich habe das, glaube ich, auch schon erwähnt in der früheren Folge. Ich bin eher kontrolliert und behütet aufgewachsen als Einzelkind. Und mein Bewegungs- und Freiraum war sehr eingeschränkt und sehr kontrolliert durch meine Mutter und meinen Vater, die aus bester Absicht, damit es gut und sicher für mich ist, den Bewegungsrahmen sehr eingeschränkt haben. Ja. Gleichzeitig war das mit Forderungen verbunden, wie ich sein soll, was ich tun soll. Und da habe ich mich angepasst und habe ein bisschen verloren, meine Fähigkeit der Fürsorge für andere. Weil ich ja immer abwehren musste, sozusagen einen Raum verteidigen musste für mich, dass ich sage, nein, das mache ich nicht, nein. Also die Trotzgeschichte kommt dann sehr stark. Mhm. Und Trotz heißt ja nichts anderes wie eine Überforderung, wie eine Einschränkung abzuwehren. Nein, das will ich nicht, das mache ich nicht.
Das resoniert auch in mir. Ja. Also ich kann mich mit dem sehr gut identifizieren. Ja.
Das heißt, jetzt, wenn die Evelyn im Erwachsenenleben ein Bedürfnis an mich richtet, ist meine erlernte, natürliche Reaktion die Abwehr. Weil ich verwechsel unbewusst meine Partnerin mit meiner Herkunftsfamilie und reagiere ähnlich, wie ich damals reagiert habe. So. Heißt aber, ich kann als erwachsener Mann nicht fürsorglich mit den Bedürfnissen meiner Frau umgehen. Nicht nur mit den Bedürfnissen meiner Frau, sondern mit den Bedürfnissen von jedem Menschen. Also das heißt, abgrenzen ist kein Thema für mich, das kann ich gut. Zu sagen, nein, mache ich nicht, das ist deine Geschichte, gib mir nichts an. So. Und bin dadurch gefangen in einem Verhaltensmuster, das vielleicht 1960 sinnvoll war für mich, aber im Jahr 2025 behindernd wäre, wenn ich es noch hätte, weil es eine Einschränkung ist. So, jetzt, wenn ich erkenne, das Bedürfnis der Evelyn und die Entwicklungsaufgabe, die dahinter steht, nämlich gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden, und ich würde jetzt meinen Trotz überwinden und das Kaffeehäferl in die Spülmaschine zu stellen, wäre es die Möglichkeit, erst einmal, dass die Evelyn im weiteren Verlauf auch reflektiert, woher kommt ihr Muster, warum beharrt sie so drauf? Was wir ja nicht tun, wenn wir im Machtkampf sind, da sagt ja jeder, nein, meins ist richtig. Und ich kann lernen sozusagen, ganz simpel, die Evelyn ist nicht meine Mama. Ich muss nicht widerständisch sein. Und ich bin ein erwachsener, mittlerweile über 60 Jahre alter Mann, der in der Lage sein sollte, sein Kaffeehäferl selbstständig in eine Spülmaschine zu stellen, ohne einen Tobsuchtsanfall zu kriegen oder in den Widerstand gehen zu müssen. Also ich kann sozusagen meine Fürsorglichkeit trainieren und mir wieder aneignen. Und das ist die Heilung für mich und für die Evelyn, die Erfahrung zu machen, ihre Bedürfnisse sind wichtig.
Aber und eigentlich ist es auch dein Wachstum.
Und mein Wachstum, sozusagen über die alte Geschichte drüber hinaus zu wachsen.
Ich finde das fantastisch. Ich finde es fantastisch, dass man, wenn man selbst Heilung erfahren möchte, gleichzeitig auch den anderen Menschen heilen kann. Das ist ja eine epochale Erkenntnis eigentlich, dass man in der Paarbeziehung ein besserer Mensch wird. Und wenn in einer Komödie oder einem Liebesfilm aus Hollywood, das heißt, du hast mich zu einem besseren Menschen gemacht, das kann in der Wirklichkeit auch passieren.
Ich finde das großartig, die Idee. Ha? Also die Idee dahinter, ja. Dass man für den anderen etwas macht, wenn man verstanden hat, was dessen Bedürfnis ist, ganz tief drinnen, dadurch dem anderen ein Stück Entwicklung ermöglicht und Heilung und selber auch Wachstum entwickelt in ein neues Verhalten und selber auch ein Stückchen Heilung kriegt.
Jetzt möchte ich das umdrehen, weil der Klaus gesagt hat, von sich erzählt hat, dass er so und so aufgewachsen ist und das mit dem Geschirrspüler vielleicht eventuell ein Thema ist. Wo hast du denn, Evelyn, durch den Klaus sowas wie Heilung ermöglicht und erfahren können?
Also erstens einmal, Heilung habe ich unglaublich viel gekriegt über die Jahre, weil der Klaus wirklich sich entwickelt hat in angemessenem Maße eine Fürsorglichkeit. Also das ist für mich so, wie wenn ich eintauche in ein warmes Bad. Das ist wie wenn wirklich meine Mama mir all die Fürsorge wirklich vom Herzen gegeben hätte oder auch der Papa, die ich als kleines Kind gebraucht hätte. Also das ist eine wunderbare Erfahrung und dadurch kann ich auch sagen, man kann es bekommen und man kann es auch lernen. Und wo ich gelernt habe, da gibt es ja viele Aspekte. Also ich, als kleines Kind war ich ein sehr unsicheres Kind, auch wenig gesehen, immer auf der Suche nach Orientierung, nach Zuwendung. Woran kann ich mich orientieren? Wie bin ich richtig? Wie bin ich gut gesehen? Und das ist ein schwieriges Unterfangen in den 50er, 60er Jahren, wenn du als Frau in eine Rolle kommst, wo du immer Feedback brauchst, gefühlt, bin ich okay, wie ich bin. Das hat sich Gott sei Dank im Laufe meines Erwachsenenlebens geändert. Aber ich schaue sehr, dass die Menschen auf mich schauen. Und was ich gelernt habe, ist, dass der Klaus das überhaupt nicht brauchen kann, wenn ich dauernd auf ihn schaue. Also mein Lernschritt in dieser Beziehung war, nicht mich selber zu korrigieren über den Klaus, sondern selber zu spüren, ich bin okay. Und wenn der Klaus mir Aufmerksamkeit gibt, dann kann ich das gut spüren und gut nehmen. Aber ich muss jetzt nicht mehr so viel auf ihn schauen, sondern er darf von mir aus gesehen machen, was er will. Also im Beziehungsrahmen, ja. Aber für mich ist das okay, wenn er stundenlang Gitarre spielt und in seinem Zimmer ist. Für mich ist das okay, wenn er alleine sein will. Für mich ist das okay, wenn er nichts mehr reden muss. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss was haben von ihm.
Also die Frustration im umgekehrten Sinn jetzt, Jörg, würde ich sagen, mich frustriert, wenn du ständig was von mir willst und ständig meine Aufmerksamkeit willst. Und würde dann sozusagen in der Geschichte zurückgehen, würde die Verbindung herstellen zwischen dem, was ich erlebt habe als Kind. Und ich hatte vorhin diesen Dialog mit dir um Verhaltensänderung erwähnt. Vielleicht können wir da noch ein Stück hingehen.
Gerne.
Der läuft folgendermaßen ab, dass wir beginnen mit dem Satz, mich frustriert, zum Beispiel, mich frustriert, wenn du mich beim Zeitunglesen ständig unterbrichst, was fragst, die Aufmerksamkeit auf dich ziehen willst, weil dann fühle ich mich kontrolliert und eingeschränkt. Und das erinnert mich in meiner Geschichte eben an die Geschichte meiner Bezugspersonen, die sich ähnlich verhalten haben, jetzt nicht beim Zeitunglesen, aber beim Spielen oder beim, ja, was man als Kind so tut. Und aus dem raus, es ist ein bisschen komplexer, wie ich es jetzt schilder, aber aus dem raus dann drei Bitten um Verhaltensänderung, die positiv messbar auf die Frustration bedürfnisbezogen genau formuliert sein müssen. Also nicht einfach, was wir üblicherweise tun, lasst es, hör auf damit, hör auf, mich ständig zu kontrollieren, weil der andere ja nicht weiß, was er dann tun soll. Wenn wir sagen, eine Verneinung, mach was nicht mehr, sondern, ja, hör einfach auf damit. Ja. Und jetzt kommen wir zum schwierigen Teil, was wir in den Workshops immer wieder erleben, dass sich Menschen, und das war für mich auch nicht anders, schwer tun, Bedürfnisse so zu formulieren, dass sie umsetzbar für den anderen sind. Und da müssen sie erst einmal positiv sein, also was soll der andere tun anstelle, was soll er nicht tun. Dann müssen sie messbar sein, was, wann, wie lang, wie oft. Müssen sie wiederholbar sein, um die Erfahrung wieder immer zu generieren, neu zu generieren. Und müssen auf das Entwicklungsthema spezifisch bezogen sein. Also es könnte dann heißen, ich improvisiere jetzt. Meine Bitte ist, dass du mich die nächsten 4 Wochen messbar, jeden Früh, wenn wir beim Frühstück zusammensetzen, genau eingeschränkt, und ich Zeitung lese, mindestens 15 Minuten wieder messbar nicht ansprichst, sondern mich in dieser Zeit die Zeitung lesen lässt.
Also das nicht ansprichst, wird man dann rausnehmen?
Das ist jetzt eine Verneinung. Ja. Sieht man, wie schwierig das ist. Ja,
ja, ja, ja, ja, ja.
Den Verneinung rausnehmen.
Dass ich in Ruhe Zeitung lesen kann.
Ja.
Oder was, möchtest du einen Vorschlag für die Evelyn machen, damit sie etwas tun kann stattdessen?
Zum Beispiel, dass du 15 Minuten wartest, bevor du mich ansprichst. Mhm. Wenn ich Zeitung lese, dass du 15 Minuten wartest und mich nach 15 Minuten ansprichst. So,
also jetzt hätte ich ein Trainingsprogramm.
Okay.
Der Klaus wird mir das nach diesem Dialog geben. Ich habe ein Trainingsprogramm, ich habe drei Bitten, kann man aussuchen, ob die möglich sind, dass ich sie erfülle, weil das klingt ja alles so easy. Ja? 15 Minuten den Klaus in Ruhe Zeitung lesen lassen oder diese Bitten die nächsten 4 Wochen. Und denke ich mir, naja, sicher, das mache ich doch, ich liebe ihn doch, das ist ja gar kein Problem. Und ich weiß ja jetzt, was dahinter steckt, nämlich, das ist das Zentrale, dass ich jetzt verstanden habe, weil der Klaus so offen war, was hinter dieser Frustration steckt. Und in dem Moment, wo du es als Partner, als Partnerin verstanden hast, wirst du zum Anwalt deines liebsten Menschen. Du hast es verstanden und wirst dir von diesen Bitten 1, 2 nehmen und sie die nächsten 4 Wochen erfüllen. Und
dann muss ich nicht alle erfüllen, Entschuldigung.
Muss nicht.
Wir hatten es damals im Workshop zu dir gesagt, Georg, du musst alle erfüllen.
Alle erfüllen. Ui, aber ehrlich. Es reicht 1, 2, wo du weißt, die ziehen ein bisschen. Ja?
Ja.
Und das Großartige daran ist, du musst dich ja selber kontrollieren. Das heißt, du musst jetzt, ich muss 4 Wochen mir jeden Tag überlegen in der Früh, schaffe ich das, neben dem Klaus, wenn er Zeitung liest, nichts zu sagen, ihn in Ruhe Zeitung lesen zu lassen und so weiter. Also ich muss ja jeden Tag dran denken. Und das ist in meinem Gehirn dann ein Programm, das sich automatisiert. So wie ein Trainingsprogramm, wenn du trainieren gehst.
Was passiert, wenn du es kurz vergisst? Darf dich der Klaus dann darauf aufmerksam machen?
Prinzipiell ja, wobei wir sagen, wir wissen, das klingt vielleicht jetzt, wenn man zuhört, denken sich vielleicht manche Zuhörer, naja, wo ist jetzt da das Problem oder das ist ja alles Kinkerlitzchen. Das wirkt so. Viele Menschen schaffen es nicht. Die simpelsten Dinge. Und wir sagen, wenn man es nicht schafft, dann war es zu schwer.
Okay.
Dann haben wir nicht die Fähigkeit, sozusagen eine Vereinbarung, der wir selber zugestimmt haben, die wir ausgewählt haben, muss ich ja nicht machen. Also es ist ja nicht so, dass ich im Dialog die Bitten erfüllen muss. Ich kann auch sagen, nein, ist mir zu schwer.
Genau. Wie kann man das dann leichter machen? Konkret?
Also, na, wenn du 3 Bitten hast, kannst du was aussuchen.
Also okay. Wir können dann sagen, 2 Wochen, probieren wir es mal nur 1 Woche.
Das klingt so geschäftlich, businessmäßig, die Verhandlung.
Das funktioniert leider nicht. Also Bitten sind nicht verhandelbar, sondern sie sind erfüllbar oder nicht erfüllbar. Weil in dem Moment, wo sie verhandelbar werden, ist es...
Also Feilschen gibt es da nicht.
...ist ein Geschäft. Und wenn Liebe ist kein Geschäft, sondern das ist ein bedingungsloses Geschenk, das man sich entscheidet zu geben, im Glauben, dass man es schaffen könnte. Und wenn man es nicht schafft, muss man darüber sprechen, warum habe ich es nicht geschafft?
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es nützt jetzt nichts, 4 Wochen den Kopf in den Sand zu stecken, wenn du dir jedes Mal, oder ich in dem Fall, denke, na, das halte ich nicht aus, das geht nicht, ja, sondern mich wirklich dann zu äußern und zu sagen, Klaus, können wir drüber reden, ich finde die Bitte für mich zu schwer. Können wir es ein bisschen modifizieren, ja. Statt 4 Wochen was anders zu tun, also in dem Fall würde ich ja merken, wenn ich in den 15 Minuten was zum Klaus sage, aber es gibt ja auch Bitten, wo der andere wirklich etwas tun muss, wo man drüber reden muss, dann, wenn es nicht funktioniert. Statt dann 4 Wochen nach 4 Wochen zu sagen, ich habe es nicht geschafft, weil dann ist die Frustration umso größer.
Also sobald man merkt, man steht an mit der Bitte, sagen, können wir drüber reden, ja. Ich schaffe das nicht. Und wie geht es dann weiter? Ein Gegenvorschlag von dir, okay, 2 Wochen oder wie läuft es dann? Ja, okay. Einfach drüber reden.
Wichtig ist, Georg, dass wir prinzipiell verstehen, das waren jetzt Beispiele, die sich im Alltag in jeder Beziehung anders zeigen, dass wir verstehen die 3 Ebenen Symbol, Gefühl und Bedürfnis. Beziehungskonflikte funktionieren immer auf diesen 3 Ebenen. Es gibt ein Symbol.
Geschirrspüler.
Zeitung,
Geschirrspüler, ja.
Was auch immer. Es gibt ein Gefühl darunter, Ärger, Trauer, Scham, Angst. Dieses Gefühl ist immer verbunden mit einem frühkindlichen Erleben, was verbunden ist mit dem Bedürfnis, mit der Erfüllung der Entwicklungsaufgabe, die wir damals nicht geschafft haben, also wo wir nicht die Resonanz gehabt haben. Und die Auflösung ist immer nicht die Auflösung des Symbols, sondern die Erfahrung auf der Bedürfnisebene angenommen zu werden von meinem Gegenüber, erkannt und angenommen zu werden in dem, was meine Geschichte ist und dadurch geheilt, ein großes Wort, eine Erfahrung zu machen, die ich damals nicht machen konnte. Das müssen wir immer verstehen und wenn wir uns nur am Symbol verbeißen, ja, das hat doch jetzt nichts mit der Kindheit zu tun. Das ist doch, das kann man doch vernünftig regeln als erwachsener Mensch. In dem Moment, wo du eine vegetative Energie spürst, also eine Aufregung, hat es 100% was mit deiner Kindheit zu tun, egal ob du dich erinnerst oder nicht.
Diesen Satz, was hat das mit meiner Kindheit zu tun, den hört man immer wieder. Und wisst ihr, ich freue mich jetzt so richtig über das, was ihr mir erzählt habt. Und ich glaube, das sind so richtig schöne, gute Nachrichten. Und so selten sind die heutzutage, dass man sagen kann, wir brauchen einander, damit wir heil werden können.
Ich finde, das ist ein großartiger Satz. Wir brauchen einander. Wir sind Beziehungsmenschen. Wir brauchen einander. Die alten Konzepte, und vielleicht ist auch vieles davon auch umsetzbar, die alten Konzepte waren, du brauchst niemand anderen, du musst das alles für dich erledigen. Du musst dich selber lieben. Gibt ja noch viele Konzepte. Wir sagen, nein, wir sind Beziehungsmenschen. Wir können uns bei dieser Heilung, bei dem Wachstum, bei dem Nachlernen unterstützen.
Wobei dieser Satz, den du jetzt gesagt hast, Evelyn, wir müssen das selber schaffen, das stimmt in Imago schon. Nämlich nicht den Fokus darauf zu richten, dass der andere mir gibt, was ich brauche, sondern den Fokus darauf zu richten, dass ich lerne, dem anderen zu geben, was er braucht. Weil ich bin der einzige Mensch, der Veränderung initiieren kann für mich in meinem Leben. Und ich kann noch so lange warten, dass der andere mir gibt, was ich brauche. Oder ich kann mich in die Dehnung begeben und zu sagen, nein, ich reiß mir jetzt zusammen, die Evelyn braucht es, ich lerne jetzt, es ihr zu geben. Und dann stimmt es sozusagen mit den alten Konzepten in Anführungsstrichen überein, dass ich die Verantwortung für die Veränderung habe. In dem Moment, wo ich darauf warte, dass der andere die Verantwortung für die Veränderung übernimmt, bleiben wir beide in der Abhängigkeit.
Aber wenn sie, die Evelyn, das auch denkt, so wie du das denkst und in diese sogenannte Dehnung geht und das auch macht, dann ist es, um jetzt doch einen Geschäftsbegriff, einen Begriff aus der Wirtschaft zu nehmen, gibt es eine Win-Win-Situation.
Absolut richtig.
Absolut,
Georg. Dazu, Georg, müssen wir aber anerkennen, dass der Konflikt eine Notwendigkeit ist in einer Beziehung, weil nur über den Konflikt können wir erkennen, die Differenz und die Spannung. Wenn wir die Konflikte vermeiden würden oder totschweigen würden, dann verhindern wir Entwicklung. Und wir wissen, wenn wir uns nicht entwickeln, ist automatisch ein Stillstand und eine Rückentwicklung Teil. Also Nichtentwicklung heißt nicht ein statisches Bleiben im Zustand, wie er ist, sondern Nichtentwicklung heißt ein permanenter Abbau.
Wir kennen alle viele Paare, die sagen, uns geht so gut, wir streiten nie. Oder läuten bei mir schon die Alarmglocken, weil du brauchst den Konflikt, um dich weiterzuentwickeln. Und wenn du 20 Jahre nicht streitest, dann denke ich mir, wo ist die Ambivalenz und wo sind die Spannungen? Unterm Teppich oder wo sind sie?
Ja. Wahrscheinlich halte ich deswegen Pärchen nicht aus, die niemals streiten und niemals käppeln. Es kann aber auch der Neid sein, natürlich. Liebe Liebende, wir sind am Ende der Folge 6 von 6. Das war die erste Staffel Liebe einfach. Wir haben da viel reingepackt. Evelyn und Klaus haben tief blicken lassen, was in uns passiert, wenn wir lieben oder nicht so lieben, wie wir lieben wollen oder lieben können. Und ich hoffe, es war was für euch dabei. Es ist natürlich sehr viel. Ja, dichte Information und es ist ganz normal, dass man sagt, ich kenne mich nicht aus. Auch ich muss dann immer wieder reinhören und nachschauen und das klingt jetzt vielleicht so esoterisch, nachspüren. Ja. Und jetzt würden wir uns über eure Rückmeldungen freuen. Wie ist es euch ergangen mit keiner Kritik, mit Schildkröte und Hagelsturm, mit dem Imago-Dialog? Hat das funktioniert? Sagt ihr, ja, das war super. Bis auf den Punkt, wo er dann ausgestiegen ist oder sie dann ausgestiegen ist. Oder bei uns funktioniert das gar nicht. Bei uns ist das so festgefahren. Außerdem haben wir völlig unterschiedliche Kindheiten gehabt oder genau die gleiche und überhaupt keine Probleme. Alles völlig normal. Schreibt uns liebe.einfach@gmx.net. Wir sammeln das. Evelyn und Klaus werden sich das genau anschauen, unter die Lupe nehmen. Und wir melden uns dann im Herbst wieder. auch vielleicht mit neuen Inhalten, weil Imago kann auch im Job funktionieren. Oder, und jetzt kommt's, für Singles. Ja, warum immer dieselben Muster? Warum gerate ich immer an dieselbe Sorte Mensch? Selbe Frau, selber Mann, das wiederholt sich immer und ich finde niemanden, es bleibt nie jemand bei mir. Oder ich muss immer gehen. Können wir uns alles genauer anschauen im Herbst. Bis dahin lassen wir den Sommer vergehen, da kann man auf Urlaub fahren, kann man sich herrlich streiten und in die Krise setzen und dann im Herbst wieder einfach lieben. Bis dahin alles Gute. Evelyn, Klaus, danke.
Wir sagen auch danke, Georg.
Danke, Georg.
Bis zum nächsten Mal.
Liebe einfach. Der Imago-Podcast mit Evelyn und Klaus Brehm. Tontechnik Andreas Fennes. Produktionsleitung Anna Mannau. Ihr könnt uns folgen, Feedback schicken und natürlich liken. Überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Georg Brenner. Alles Gute. Baba.